Ich grüße Sie herzlich zu unserer heutigen Bibelstunde und mir ist da so ein Wort zum Start jetzt einfach wichtig aus Psalm 25, da heißt es: Freundschaft hält der Herr mit denen, die ihn fürchten, und seinen Bund tut er ihnen kund, in der Übersetzung von Franz Eugen Schlachter. Und deshalb singen wir jetzt zum Anfang das schöne Lied »Welch ein Freund ist unser Jesus«. 314, alle drei Strophen. 314, »Welch ein Freund ist unser Jesus«.
Welch ein Freund ist unser Jesus. Dieser König, Priester und Prophet, dieser Sohn Gottes, der will unser Heiland und Retter sein, aber er will auch unser Freund sein. Das ist was ganz Großes. Und auch David kannte schon etwas von dieser Freundschaft mit Gott. Er hatte auch eine sehr tiefe Beziehung zu Gott, die wir auch haben dürfen. Und er wusste, nur Gott allein kann dieses tiefe innere Verlangen nach Heil, nach Geborgenheit, nach Liebe, nach Erfüllung stillen. Ohne ihn wollte und konnte er auch nicht mehr leben. Und das kommt zum Beispiel in dem Psalm 63 so zum Ausdruck. Es ist ein Psalm Davids und überschrieben, als er in der Wüste war. Sehnsucht nach Gott. Gott, du bist mein Gott, den ich suche. Es dürstet meine Seele nach dir. Mein ganzer Mensch verlangt nach dir aus trockenem, dürren Land, wo kein Wasser ist. So schaue ich aus nach dir, nach deinem Heiligtum, wollte gerne sehen deine Macht und Herrlichkeit. Denn deine Güte ist besser als Leben. Meine Lippen preisen dich. So will ich dich loben mein Leben lang und meine Hände in deinem Namen aufheben. Das ist meines Herzens Freude und Wonne, wenn ich dich mit fröhlichem Munde loben kann. Wenn ich mich zu Bette lege, so denke ich an dich. Wenn ich wach liege, sinne ich über dich nach. Denn du bist mein Helfer und unter dem Schatten deiner Flügel frohlocke ich. Meine Seele hängt an dir, deine rechte Hand hält mich. Gott, du bist mein Gott, den ich suche. Es dürstet meine Seele nach dir. Das hat David gebetet, weil er so ein Verlangen nach Gott hatte. Und in dem kommenden Lied, was Sie hier vorne an der Leinwand sehen, wird das auch nochmal aufgegriffen.
Diese Worte der Anbetung wollen wir jetzt einfach einstimmen. Dass du, der Allmächtige, der Schöpfer Himmels und der Erden, unser persönlicher Freund sein möchtest, Herr, das ist für uns so unfasslich. Wir können immer wieder nur neu darüber staunen, dass dir selber so viel an der Beziehung zu uns liegt. Hab ganz herzlichen Dank dafür und danke, dass jetzt auch diese Stunde dazu dienen darf, dass unsere Beziehung zu dir befestigt, gestärkt und erneuert wird. Schenk du uns selber deine Gegenwart und gib Gnade zum Reden und zum Hören. Amen. Meinen Namen hatten Sie ja vorher schon an der Wand, Schwester Renate Wiegand. Ich bin seit etwa 4 Jahren in Stuttgart und betreue den Aidlinger Kreis in Stuttgart. Zu meinen Aufgaben dort gehören Bibelstunden, Gebets- Stunden Mutter und Kindkreis und eben auch Haus- und Krankenbesuche. Und bei so einer Begleitung wurde unser heutiges Thema auch geboren. Ich hatte Ende des letzten Jahres und bis hinein in dieses Jahr das ganz große Vorrecht, eine liebe Frau aus unserem Eidlinger Kreis in Stuttgart mit einer sehr aggressiven Krebserkrankung bis kurz vor die Tore der Ewigkeit zu begleiten. Und als ich dann zusammen mit ihrem Ehemann in ihrem Sterbezimmer stand, kamen mir die Worte in den Sinn aus Offenbarung 21: Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Mit einem Und beginnt das. Zu Hause habe ich diese Stelle nachgeschlagen. Vielleicht wissen Sie aus Erinnerung, was da vorkommt. Siehe da die Hütte Gottes bei den Menschen, und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden sein Volk sein, und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Und dann kommt das nächste Und. Und Gott wird abwischen alle Tränen. Davor steht dieses Und er selbst, Gott, mit ihnen wird ihr Gott sein. Gott selbst ist es, der Tränen abwischt. Mich hat das so bewegt, dass das Gott keinen anderen tun lässt, dass er sich das höchstpersönlich selbst vorbehalten hat. Und diese Gedanken, dass Gott selbst die Tränen abwischt, die haben mich angeregt, einmal nachzusuchen in unserer Bibel, was Gott noch alles höchstpersönlich selbst tut. Wir finden diese Aussage manchmal in Bezug auf Gott, Gott selbst, und im Neuen Testament auch in Bezug auf Jesus. Allerdings erscheint in manchen modernen Übersetzungen das Wörtchen selbst nicht mehr. Da ist am tragendsten die Elberfelder und die Schlachterbibelübersetzung. Was sind das für Tätigkeiten, die er sich selber vorbehalten hat, die er keinem anderen anvertraut, die Gott nicht delegiert, sondern die er höchst persönlich selbst ausführt? Und als ich mich auf die Suche gemacht habe, bin ich für mich selber zu einer ersten Stelle gekommen, und die soll uns heute auch leiten, aus 2. Mose 33. 2. Mose 33, ich lese zunächst mal die Verse im Zusammenhang und stelle sie nachher noch in einen größeren Zusammenhang. Es ist geschickt, wenn Sie Ihre Bibel dabei haben, wenn Sie das einfach mit aufschlagen, da erklärt dann so oft eine Stelle die andere. 2. Mose 33, Vers 12 bis 17. Und Mose sprach zu dem Herrn: Siehe, du sprichst zu mir, führe das Volk hinauf, und lässt mich nicht wissen, wen du mit mir senden willst, wo du doch gesagt hast, ich kenne dich mit Namen, und du hast Gnade vor meinen Augen gefunden. Habe ich denn Gnade vor deinen Augen gefunden, so lass mich deinen Weg wissen, damit ich dich erkenne und Gnade vor deinen Augen finde. Und sieh doch, dass dies Volk dein Volk ist. Er sprach: Mein Angesicht soll vorangehen, ich will dich zur Ruhe leiten. Mose aber sprach zu ihm: Wenn nicht dein Angesicht vorangeht, so führe uns nicht von hier hinauf. Denn woran soll erkannt werden, dass ich und dein Volk vor deinen Augen Gnade gefunden haben, wenn nicht daran, dass du mit uns gehst, sodass ich und dein Volk erhoben werden vor allen Völkern, die auf Erden sind? Der Herr sprach zu Mose: Auch das, was du jetzt gesagt hast, will ich tun, denn du hast Gnade vor meinen Augen gefunden und ich kenne dich mit Namen. Wir befinden uns im zweiten Buch Mose auf der Wüstenwanderung. Wenn Sie zurückblättern nach Kapitel 19, dann gibt es dort eine Zeitangabe, 2. Mose 19, 1. Am ersten Tag des dritten Monats nach dem Auszug der Israeliten aus Ägyptenland, genau auf den Tag, kamen sie in die Wüste Sinai. 3 Monate war das 2-Millionen-Volk schon unterwegs. Jetzt hatten sie das Gebirge Sinai erreicht. Dort sollte der Bundesschluss zwischen Gott und seinem Volk vollzogen werden. In Kapitel 2, Vers 19 lesen wir die Vorbereitung des Bundesschlusses. Ich lese mal ab Vers 3, 2. Mose 19, ab Vers 3. Und Mose stieg hinauf zu Gott, und der Herr rief ihm vom Berge zu und sprach: So sollst du sagen zu dem Haus Jakob und den Israeliten verkündigen: Ihr habt gesehen, was ich mit den Ägyptern getan habe und wie ich euch getragen habe auf Adlersflügeln und euch zu mir gebracht. Werdet ihr nun meiner Stimme gehorchen und meinen Bund halten, so sollt ihr mein Eigentum sein vor allen Völkern, denn die ganze Erde ist mein. Und ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Das sind die Worte, die du den Israeliten sagen sollst. Mose sagt das dann weiter, und in Vers 8 kommt die Antwort des Volkes. Und alles Volk antwortete einmütig und sprach: Alles, was der Herr geredet hat, wollen wir tun. In 2. Mose 20 werden uns dann die 10 Gebote genannt, 2. Mose 21 bis 23 verschiedene Rechtsordnungen. Und dann kommen wir in Kapitel 24 tatsächlich zu diesem Bundesschluss. Ich lese aus Kapitel 24 nochmal die Verse 3 und 7. Und Mose kam und sagte dem Volk alle Worte des Herrn und alle Rechtsordnungen. Da antwortete alles Volk wie aus einem Munde: Alle Worte, die der Herr gesagt hat, wollen wir tun. Und in Vers 7 noch einmal: Und er nahm das Buch des Bundes und las es vor den Ohren des Volkes, und sie sprachen: Alles, was der Herr gesagt hat, wollen wir tun. Dann wird Mose wieder in die Gegenwart Gottes auf den Berg gerufen, Kapitel 24, Vers 12. Und der Herr sprach zu Mose: Komm herauf zu mir auf den Berg und bleibe da selbst, dass ich dir gebe die steinernen Tafeln, Gesetz und Gebot, die ich geschrieben habe, um sie zu unterweisen. Vers 15: Als nun Mose auf den Berg kam, bedeckte eine Wolke den Berg. Und Vers 18: Und Mose ging mitten in die Wolke hinein und stieg auf den Berg und blieb auf dem Berg 40 Tage und 40 Nächte. 40 Tage und 40 Nächte, länger als ein ganzer Monat. So lang war Mose auf dem Berg Sinai. Damals gab es kein Handy, keine Funkverbindung, mit dem sie hätten Kontakt aufnehmen können. Sie haben einfach nichts mehr gehört und gesehen von diesem Führer. Diese 40 Tage waren lang. In diesen 40 Tagen empfängt Mose auf dem Berg die Pläne für den Bau und die Ausstattung der Stiftshütte. Sie können das nachlesen, 2. Mose 25 bis 31. Da wird dem Mose das gezeigt, wie später die Stiftshütte aussehen soll. Und dann am Ende dieser Kapitel, in Kapitel 31, Vers 18, empfängt Mose zum Schluss die steinernen Gesetzestafeln. 2. Mose 31, 18. Und als der Herr mit Mose zu Ende geredet hatte auf dem Berg Sinai, gab er ihm die beiden Tafeln des Gesetzes, die waren aus Stein und beschrieben von dem Finger Gottes. 40 Tage war Mose auf dem Berg. 40 Tage war das Volk unten. Und in Kapitel 32, Vers 1 heißt es, als aber das Volk sah, dass Mose ausblieb. Menge übersetzt, Mose ließ auf sich warten. Und Martin Buber sagt, Mose säumte oder Mose verzögerte. Die zurückgelassene Gemeinschaft unten am Berg ist aufs Stärkste beunruhigt. Was ist mit diesem Mann Mose geschehen? 40 Tage keine Nachricht. Ohne Mose würde die Wüstenwanderung stecken bleiben. Ihre Angst war Ursache einer tiefgreifenden Führungskrise. Und so halten dieselben Menschen, die keine zwei Monate vorher vielleicht auch ein bisschen im Übereifer gesagt hatten, alles, was Gott geredet hat, wollen wir tun, diese Wartezeit nicht durch. Und sie wandten sich an Aaron und fordern ihn jetzt richtig auf, ihnen einen Ersatzgott zu machen, einen sichtbaren Gott. Lese Ihnen nochmal den ganzen Vers 1 von Kapitel 32. Als aber das Volk sah, dass Mose ausblieb und nicht wieder von dem Berge zurückkam, sammelte es sich gegen Aaron und sprach zu ihm, auf, mach uns einen Gott, der vor uns hergehe. Denn wir wissen nicht, was diesem Mann Mose widerfahren ist, der uns aus Ägyptenland geführt hat. Und in Vers 4 lesen wir dann, wie Aaron von ihren Händen Gold nahm und das gegossene Kalb bildete und sagte, das ist dein Gott, der dich aus Ägyptenland geführt hat. Überlegen Sie mal einen Augenblick, welche Reaktion das wohl im Herzen Gottes hervorgerufen hat. Gottes Reaktion auf ihr Handeln können wir sehr gut verstehen. Gott wird richtig zornig über dieses halsstarrige Volk. Ja, er will es sogar vertilgen und mit Mose einen neuen Anfang machen. Ich lese weiter in Kapitel 32 ab Vers 7 bis Vers 10. Der Herr aber sprach zu Mose, geh, steig hinab, denn dein Volk, das du aus Ägyptenland geführt hast, hat schändlich gehandelt. Sie sind schnell von dem Wege gewichen, den ich ihnen geboten habe. Sie haben sich ein gegossenes Kalb gemacht und haben es angebetet und ihm geopfert und gesagt, das ist dein Gott, der dich aus Ägyptenland geführt hat. Und der Herr sprach zu Mose, ich sehe, dass es ein halsstarriges Volk ist. Und nun lass mich, dass mein Zorn über sie entbrenne und ich sie vertilge. Dafür will ich dich zu einem großen Volk machen. Ist das nicht ein lukratives Angebot für Mose? Aber Mose lässt sich nicht darauf ein. In Vers 11 lesen wir, Mose aber flehte vor dem Herrn, seinem Gott, und sprach. Gott hat vorher gesagt, dein Volk, das du aus Ägyptenland geführt hast, hat schändlich gehandelt. Und jetzt macht Mose etwas, er bindet jetzt das Volk wieder ganz neu an seinen Gott. Mose aber flehte vor dem Herrn, seinem Gott, und sprach, ach Herr, warum will dein Zorn entbrennen über dein Volk, das du mit großer Kraft und starker Hand aus Ägyptenland geführt hast? Warum sollen die Ägypter sagen, er hat sie zu ihrem Unglück herausgeführt, dass er sie umbrächte im Gebirge und vertilge sie vom Erdboden? Kehre dich ab von deinem grimmigen Zorn und lass dich des Unheils gereuen, das du über dein Volk bringen willst. Gedenke, sagt Mose zu Gott, gedenke an deine Knechte Abraham, Isaak und Israel, denen du bei dir selbst geschworen und verheißen hast, ich will eure Nachkommen mehren wie die Sterne am Himmel, und dies ganze Land, das ich dir verheißen habe, will ich euren Nachkommen geben. Sie sollen es besitzen für ewig. Merken Sie, wie Mose mit Gott ringt. Gott sagt, das ist dein Volk, das du aus Ägyptenland geführt hast. Und Mose bindet das Volk wieder ganz neu an seinen Gott. Dein Volk, das du mit großer Kraft herausgeführt hast. Und Gott nimmt diese Fürbitte, dieses Ringen seines Knechtes Mose an. Vers 14, da gereute den Herrn das Unheil, das er seinem Volk zugedacht hatte. Ich musste heute Morgen noch mal so denken, was hat Fürbitte für eine Kraft? Doch Mose kommt jetzt richtig in Fahrt. Ich will auf die folgenden Verse nicht groß eingehen. Vers 15 bis 29. Mose sieht das Tanzen um das goldene Kalb. Er zerschmettert die Steintafeln Gottes. Er lässt das goldene Kalb einschmelzen und zieht Aaron zur Rechenschaft. Er ruft das Volk neu auf Gottes Seite. Und jetzt machen wir einen großen Sprung bis zu Vers 30 von Kapitel 32. Und in diesem Vers 30 redet Mose richtig Klartext. Am nächsten Morgen sprach Mose zum Volk, ihr habt eine große Sünde getan. Nun will ich hinaufsteigen zu dem Herrn, ob ich vielleicht Vergebung erwirken kann für eure Sünde. Und dann begibt sich Mose noch einmal auf den Berg in die Gegenwart Gottes. Und noch einmal bittet er Gott um Vergebung für das, was das Volk getan hat. Ja, und dann geht Mose sogar so weit, dass er Gott bittet, lieber ihn, Mose, aus Gottes Buch zu tilgen. Ganz bewegende Verse, ich lese Vers 31 bis Vers 34. Als Mose nun wieder zu dem Herrn kam, sprach er, ach, das Volk hat eine große Sünde getan und sie haben sich einen Gott von Gold gemacht. Vergib ihnen doch ihre Sünde, wenn nicht, dann tilge mich aus deinem Buch, das du geschrieben hast. Der Herr sprach zu Mose, ich will den aus meinem Buch tilgen, der an mir sündigt. So geh nun hin und führe das Volk, wohin ich dir gesagt habe, siehe, mein Engel soll vor dir hergehen. Ich werde aber ihre Sünde heimsuchen, wenn meine Zeit kommt. Gott nimmt Moses Fürsprache an, doch das Angebot der Stellvertretung nimmt Gott nicht an. Ich will den aus meinem Buch tilgen, der an mir sündigt. Und vor allem dann den Schluss von Vers 34. Ich werde ihre Sünde heimsuchen, wenn meine Zeit kommt. Denken Sie mal in ganz großen Bogen. Wann hat Gott die Sünde seines Volkes und aller Menschen heimgesucht? Als seine Zeit gekommen war, ist ihnen Galater 4, Vers 4 im Ohr, als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Das war Gottes Stunde der Heimsuchung, der Fürsprache, der Stellvertretung im allertiefsten Sinne. Nicht sein Volk wurde dafür heimgesucht, sondern er hat es an seinem Sohn vollzogen. Aber mittendrin zwischen diesen beiden Versen, ich will den aus meinem Buch tilgen, der an mir sündigt, und ich werde ihre Sünde heimsuchen, wenn meine Zeit kommt, da steht jetzt neu Gottes Auftrag an Mose und ein Angebot Gottes. Gottes Auftrag: So geh nun hin und führe das Volk, wohin ich dir gesagt habe. Mose war ja der Führer durch die Wüste, der menschliche Führer. Und jetzt macht Gott ihm ein Angebot. Siehe, mein Engel soll vor dir hergehen. Behalten Sie das mal im Ohr. Mein Engel soll vor dir hergehen. Genau das greift Gott in den folgenden Versen, ersten Versen von Kapitel 33 noch einmal auf. Ich lese Kapitel 33, Vers 1 bis 3. Der Herr sprach zu Mose: Geh, zieh von dannen, du und das Volk, das du aus Ägyptenland geführt hast, in das Land, von dem ich Abraham, Isaak und Jakob geschworen habe, deinen Nachkommen will ich's geben. Ich will vor dir her senden einen Engel und ausstoßen die Kanaaniter, Amoriter, Hethiter, Perisiter, Hiviter und Jebusiter. Und ich will dich bringen in das Land, darin Milch und Honig fließt. Und jetzt kommt der Höhepunkt oder der Tiefpunkt. Ich selbst will nicht mit dir hinaufziehen, denn du bist ein halsstarriges Volk. Ich würde dich unterwegs vertilgen. Als Mose diese Rede Gottes dem Volk sagt, ist das Volk tief betrübt. Vers 4: Als das Volk diese harte Rede hörte, trugen sie Leid und niemand tat seinen Schmuck an. Das war das Schlimmste, dass Gott gesagt hatte: Ich selbst will nicht mit dir hinaufziehen. Obwohl ihm Gott das Angebot gemacht hatte: Ich will einen Engel senden. Mose empfindet das sehr tief, dass Gott nicht mehr mit dem Volk sein kann. Und er nimmt jetzt im Folgenden sein Zelt und schlägt es draußen vor dem Lager der Israeliten auf. Vers 7: Mose aber nahm das Zelt und schlug es draußen auf, fern von dem Lager, und nannte es Stiftshütte. Und wer den Herrn befragen wollte, musste hinaus zur Stiftshütte vor das Lager. Damit macht Mose die Kluft deutlich, die jetzt zwischen dem Volk und Gott entstanden ist. Aber Moment mal, was war das für ein Zelt, das Mose da draußen vor dem Lager aufschlägt, das Mose hier Stiftshütte nennt? Wir haben doch vorher erst erlebt, wie der Mose vom Berg herunterkam, und auf dem Berg hatte ihm Gott ja erst die Pläne für die Stiftshütte gezeigt. Das kann hier noch nicht die Stiftshütte sein, wie wir sie kennen. Deren Pläne hatte Mose ja erst bekommen. Es war einfach das Zelt des Mose, das Zelt, in dem er seinen Schwiegervater empfangen hatte in 2. Mose 18, das Zelt, zu dem die Israeliten kamen mit ihren Rechtsfragen. Dieses Zelt schlug Mose jetzt außerhalb des Lagers auf. Damit trennt Mose sein Zelt schlicht vom Lager, von dem Lager, in dem sich der Tanz um das goldene Kalb abgespielt hatte. Mit diesem Absondern seines Zeltes stellt sich Mose bewusst auf Gottes Seite. Und diesem seinem Zelt außerhalb des Lagers gibt er den Namen Stiftshütte, Zelt der Begegnung, Zelt der Zusammenkunft. Mit dieser Namensgebung macht Mose deutlich, wann immer er eine Begegnung mit Gott brauchte, suchte er dieses Zelt auf. Was für ein Bild für uns! Haben wir auch so ein Zelt der Zusammenkunft, so einen abgesonderten Platz, an den wir uns zurückziehen können, wenn wir eine Gottesbegegnung brauchen? Der Prophet Maleachi, der Prophet Habakuk sagt das so deutlich in Habakuk 2, Vers 1, auf meine Warte will ich treten und Gott fragen, was er zu dem sagen wird, was ich ihm vorhalte. Eine unserer Frauen aus unserer Frauenstunde in Stuttgart musste jetzt mit ihrem Mann von Stuttgart wegziehen aus einer sehr großen Wohnung in eine Wohnung, die nur noch halb so groß ist in der Nähe von ihren Kindern. Und sie machte uns kund, dass ihr größtes Problem ist, dass sie in dieser kleineren Wohnung kein Eckchen mehr hat, wo sie sich zurückziehen konnte. Sie hatte in der großen Wohnung einen begehbaren Schrank und da konnte sie immer rein, wenn sie allein sein wollte mit ihrem Gott. Und die neue Wohnung hat jetzt noch kein Zelt der Zusammenkunft, sage ich jetzt mal, noch keine Stiftshütte. Wenn Mose dahin ging, es wird sehr anschaulich beschrieben in den nächsten Versen, Kapitel 33, 8 bis 11, wenn Mose hinausging zur Stiftshütte, so stand alles Volk auf und jeder trat in seines Zeltes Tür und sah ihm nach, bis er zur Stiftshütte kam. Und wenn Mose zur Stiftshütte kam, so kam die Wolkensäule hernieder und stand in der Tür der Stiftshütte und der Herr redete mit Mose. Vers 11, der Herr aber redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann mit seinem Freund redet. Dann kehrte er zum Lager zurück, aber sein Diener und Jünger Josua, der Sohn Nuns, wich nicht aus der Stiftshütte. So wurde das Zelt des Mose jetzt außerhalb des Lagers ein Heiligtum für diese Zwischenzeit, für die Zeit nach dem Tanz um das goldene Kalb bis zum Bau der echten Stiftshütte. Es war ein schlichtes Heiligtum. Es gab dort keine heiligen Geräte, keine Priester, keine Opfer. Es war ein Ort des Gebets. Für Mose aber war dieses Zelt mehr. Für ihn war dieses Zelt ein kleines Abbild des Gottesberges, ein Ort, an dem Gott mit ihm redete. Und das machte ja auch die Wolkensäule deutlich, die sich wie auf dem Berg Sinai auf dieses Zelt senkte und am Eingang stehen blieb. Und die Israeliten beobachteten dies und stellten sich jeweils an den Eingang ihres Zeltes. Ein Ort der Zusammenkunft, von dem wir lesen, der Herr aber redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann mit seinem Freunde redet. Mose brauchte für die Begegnung mit Gott keine Träume, keine Visionen. Er hörte die Stimme Gottes. Die Deutlichkeit, mit der Gott zu ihm sprach, ging weit über das Übliche hinaus. Und die Formulierung von Angesicht zu Angesicht ist zu verstehen als Zuwendung einer Person zur anderen. Nicht, dass Mose das Angesicht Gottes hätte sehen können. So können wir das nicht verstehen. Das haben sie im gleichen Kapitel ein bisschen weiter gesagt. In Vers 20, mein Angesicht kannst du nicht sehen, denn kein Mensch wird leben, der mich sieht. Aber es war eine ganz persönliche Zuwendung. Im Angesicht sind ja auch die Kommunikationsorgane. Mir fällt es manchmal schwerer, ein Telefonat zu führen, als eine Sache zu sagen, wenn ich einem Menschen gegenüber sitze. Man die Reaktionen einfach auch sieht. Seine Augen, seinen Mund, seine Gesichtszüge. Wie ein Mann mit seinem Freunde redet. Hans-Jörg Bräumer sagt dazu, dieser Besuch Gottes bei seinem Knecht Mose ist die höchste denkbare Auszeichnung, ich füge hinzu, gerade auch jetzt nach allem, was Mose mit seinem Volk erlebt hat. Nochmal, Herr Bräumer, durch diesen Gottesbesuch wird aus dem Knecht ein Freund. Wie mit einem Freund reden heißt in Nähe und Unmittelbarkeit, ohne Vorbehalte, in enger Vertrautheit. Wie das im Einzelnen geschah, bleibt ein Geheimnis. Aber wenn wir diesen Kontakt auch im Einzelnen nicht erklären können, so möchte ich an dieser Stelle doch hinüberschauen ins Neue Testament, wo Jesus an einigen Stellen von dem Freundschaftsverhältnis redet. Lukas 12, Vers 4, das sage ich zu euch, meinen Freunden. Johannes 15, Vers 13, niemand hat größere Liebe als der, der sein Leben lässt für seine Freunde. Vers 14, auch Johannes 15, ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Und Vers 15, ich aber habe euch gesagt, dass ihr Freunde seid. Wir haben vorher gesungen, welch ein Freund ist unser Jesus. So ein vertrauter Gesprächspartner. Er möchte immer mehr unser bester Freund werden. Wen rufe ich als erstes an, wenn es bei mir brennt? Sie kennen vielleicht diese englische Redewendung, do you go to the phone or to the throne? Wen rufe ich als erstes an, wenn es bei mir brennt? Habe ich diese heiße Verbindung zu meinem Freund? Mose hat von diesem Freundschaftsverhältnis, das ja durch Jesus noch viel konkreter wurde, einen gewissen Vorgeschmack bekommen. Und das hat ihm unendlich viel bedeutet. Das wird jetzt auch im Folgenden klar. Und wir kommen jetzt damit ganz nah an unser Er-Selbst-Wort vom Anfang. Aus dieser Situation heraus, wie ein Mann mit seinem Freund redet, beginnt Mose nun noch einmal das Gespräch mit Gott. Und das sind jetzt die Verse, die ich zum Eingang schon gelesen habe. Ich lese nochmal 2. Mose 33, Vers 12. Mose sprach zu dem Herrn, siehe, du sprichst zu mir, führe das Volk hinauf und lässt mich nicht wissen, wen du mit mir senden willst, wo du doch gesagt hast, ich kenne dich mit Namen und du hast Gnade vor meinen Augen gefunden. Mose weiß ganz klar um seinen Auftrag, siehe, du sprichst zu mir, führe das Volk hinauf. Aber er ist sich auch total im Klaren darüber, dass er mit diesem Auftrag komplett überfordert ist. Um diesen Auftrag ausführen zu können, braucht Mose die ganz direkte Führung Gottes. Mose braucht Führungsgewissheit. Auf etwas Ungewisses kann und will er sich nicht einlassen. Deshalb sagt er hier, du lässt mich nicht wissen, wen du mit mir senden willst, obwohl Gott zweimal schon gesagt hat, ich will einen Engel senden. Und nun nagelt Mose Gott richtig auf sein Versprechen fest, du hast doch zu mir gesagt, du hast Gnade vor meinen Augen gefunden und ich kenne dich mit Namen. Und jetzt Vers 13. Habe ich Gnade vor deinen Augen gefunden, so lass mich deinen Weg wissen, damit ich erkenne und Gnade vor deinen Augen finde. Und siehe doch, dass dieses Volk dein Volk ist. Er bindet es hier wieder an seinen Gott. Mose ist sich besonders nach allem, was er gerade mit diesem Volk erlebt hat, seiner ganzen Hilflosigkeit bewusst. Und er braucht unbedingt die Führung Gottes persönlich. Mit weniger oder mit einem Engel gibt er sich nicht zufrieden. Ich denke, wir sollten das heute auch sehr deutlich hören, in unserer Zeit mit so einer starken Engelbetonung. Erst vor kurzem habe ich eine Karte geschenkt bekommen, ich schenke dir einen Engel. Ich habe gestutzt und dachte, Moment mal. Wir Menschen können doch keine Engel befehligen. Viel weniger Engel verschenken. In Hebräer 1, Vers 14 ist uns gesagt, sind sie nicht allzumal dienstbare Geister, ausgesandt zum Dienst an all denen, die das Heil ererben sollen. Engel stehen einzig und allein unter Gottes Befehl, zu seiner Verfügung. Psalm 103, Vers 20, starke Helden, die seinen Befehl ausrichten. Starke Helden. Engel stehen unter Gottes Befehl zu seiner Verfügung. Er ist der Dienstherr über sie. Er setzt sie ein, wann immer und wo immer er sie braucht. Deshalb ist es ja in der Weihnachtsgeschichte so deutlich richtig mit Absenderangabe. Lukas 1, 26. Im sechsten Monat wurde der Engel Gabriel von Gott gesandt zu einer Jungfrau. Mit Namen und mit Absender. Mose wäre nicht mit einem Engel als Führer zufrieden. Wenn er auf seine Erfahrungen mit Gottes Führung in der Vergangenheit zurückblickt, dann weiß er, nichts anderes kann die persönliche Führung durch Gott selbst ersetzen. Und jetzt merken wir auch, was es für Mose bedeutet hat, in diesem Zelt außerhalb des Lagers mit Gott von Angesicht zu reden. Das Angesicht Gottes, das direkte geführt und geleitet werden, ist ihm über alles wichtig. Und ich könnte mir denken, dass Gott sich sicher über diese Bitte seines Knechtes, seines Freundes Mose, sehr gefreut hat. Denn jetzt in Vers 14 kommt die Zusage, das Versprechen Gottes. Er sprach, mein Angesicht soll vorangehen, ich will dich zur Ruhe leiten. Gott geht ein auf Moses Anliegen und ändert erneut seinen gefassten Entschluss. Entgegen seiner Absicht, die wir vorher gelesen haben in Kapitel 33, Vers 3, ich selbst will nicht mit dir hinaufziehen, sagt er jetzt wieder seine unmittelbare Gegenwart zu. Mein Angesicht soll vorangehen, ich will dich zur Ruhe leiten. Mein Angesicht soll vorangehen, das heißt doch, ich selber bin bei euch. Ich selbst gehe persönlich mit, ich selber bin persönlich gegenwärtig. Und deswegen gefällt mir die Übersetzung von Schlachter in diesem Vers so gut. Er hat nämlich dieses Er selbst richtig ausgedrückt. 2. Mose 33, Vers 14. Und er, Gott, sprach, soll ich selbst gehen und dich zur Ruhe führen? Er sprach zu ihm, wenn du nicht selbst mitgehst, So führe uns nicht von hier hinauf. Wenn du nicht selbst mitgehst, so führe uns nicht von hier hinauf. Und jetzt überlegen Sie sich einmal, wo Mose diesen Satz gesagt hat. Wo sind die denn noch? In der Wüste, am Sinai. Wenn wir hier innehalten und bedenken, wann und wo Mose diesen Satz sagt, dann ist diese Aussage ungeheuerlich. Mose steht mit diesem 2 Millionen Volk in der Wüste. Sie sind noch lange nicht am Ziel. Aber eher wäre Mose bereit, hier in der Wüste zu bleiben, als ohne Gottes direkte Führung auch nur einen Schritt zu gehen. Ich wurde so erinnert an das Lied von Julie Hausmann: Ich kann allein nicht gehen, nicht einen Schritt. Wo du wirst gehen und stehen, da nimm ich mit. Oder das bekannte Lied von unserer Schwester Helga Winkel: Sehe ich nicht mehr als nur den nächsten Schritt, mir ist's genug, mein Herr geht selber mit. Wenn du nicht selber mitgehst, so führe uns nicht von hier hinauf. Ich denke, das ist ein Satz, der gerade für unsere Lebenspraxis ganz persönlich zur Hilfe werden kann. Klar, keiner von uns lebt in der Wüste. Und doch kann es sein, dass mancher seinen momentanen Lebensplatz gerade als eine gewisse Wüstenzeit oder als einen mageren Ort erlebt. Aber lieber an einem mageren Ort mit Gott von Angesicht zu Angesicht leben, als an einem guten Platz ohne ihn. Wenn du nicht mitgehst, wenn dein Angesicht nicht vorausgeht, führe uns nicht von hier hinauf. Ich, wir, sie brauchen diese ganz persönliche Führung, diese ganz persönliche Freundschaft mit Gott. In unseren Mutterhausliedern, jenen gelben Liedern, gibt es ein Neujahrslied. Da heißt es an jedem Vers am Schluss: Es geht mit dir mein Angesicht. Vielleicht hat es mancher von Ihnen zu Hause. Ein neues Jahr beginnen heute wir. Passt jetzt nicht ganz an den 13. Oktober, aber Sie können es ja zu Hause nachlesen. Es geht mit dir mein Angesicht, verspricht uns Gott. Und ich habe noch 2 andere Lieder, die das auch noch einmal etwas beleuchten und ja, einfach unterstreichen. Das eine singen wir jetzt noch vor dem Gebet und das andere danach. Ich brauche dich alle Zeit, du gnadenreicher Herr. 272. Und dann beten wir noch miteinander. 272. Und lieber Herr, dafür danken wir dir, dass wir diese Führungsgewissheit, diese Vertrautheit mit dir erleben dürfen, mitten in unserem Alltag. Danke, dass du auch weißt, was in der neuen Woche auf uns zukommt. Und danke, dass wir keinen Schritt ohne deine Führung tun müssen. Hab so Dank, dass du immer mit dabei bist und dass du als Erster all dem begegnest, was auf uns zukommt. Hab ganz herzlichen Dank dafür. Amen. Sie ist noch bekannt zu geben. Wir laden Sie wieder herzlich ein zum Mittwochskreis, mittwochs 20 Uhr, Sonnenbergstraße 23. Es geht um Römer 10. Und dann finden Sie draußen im Foyer die Einladungen zu diesem besonderen Abend, die Auferstehung des Georg Friedrich Händel, eine Bühnenadaption nach der Entstehungsgeschichte von Stefan Zweig, vom Messias, dargestellt durch Stefan Zweig. Es wird hier im Mutterhaus stattfinden am Samstag, den 26. Oktober. Sie bekommen die Karten im Vorverkauf im Buchcafé Credo auch billiger. Nehmen Sie sich die Handzettel mit. Samstag, 26. Oktober. Wer hier an der Weihnachtsfeier teilgenommen hat, hat diese Mirjana Angelina schon mal erlebt. Sie hat auch mit der Bibelschule das Stück einstudiert. Also Georg Friedrich Händel, Entstehung des Messias. Und jetzt singen wir noch ein paar Verse aus dem schönen Lied »Er geht voran, er hat's verheißen« 168, die ersten beiden und die letzten beiden. Die ersten beiden und die letzten beiden. 168, er geht voran, er hat's verheißen. Und damit eine gut geführte Woche.